SWR 2 Wissen.
Was für ein Augenschmaus. Der Botanische Garten der Universitätsstadt Tartu in Estland. 200 verschiedene Rosenarten, Beete voller Hortensien mit kugelförmigen Blütenbüscheln, überall bunt blühende Hahnenfußgewächse, Clematis. Dann wieder ungezählte Farne und Moose, ein Steingarten für alpine Pflanzen, ein großes Areal europäischer Bäume und Büsche, das man sich vorkommt wie bei Mutter Natur zu Hause. Nordamerikanische Holzgewächse, ein Teich mit typischen Sumpflandpflanzen, man kann sich nicht satt sehen. Und mittendrin Melis Pertl, Biodiversitätsforscher an der Universität von Tartu in Estland.
It's what we learned about diversity of nature, and we know that different plant species are associated with those different ecological conditions.
Das haben wir über die Vielfalt in der Natur gelernt. Wir wissen, dass verschiedene Pflanzen unterschiedliche ökologische Bedingungen brauchen. Das macht das Konzept der dunklen Biodiversität für uns so einfach.
Makes us very easy to understand this dark diversity concept.
Dunkle Biodiversität, die unsichtbare Vielfalt des Lebens, von Uwe Springfeld.
But I think that it might be more difficult for some persons who have studied one habitat type only.
Erklärt der Forscher, während er aus dem deftigen Grünbund zwei Stockwerke hoch in sein eintönig graubraunes Resupalbüro mit halb verhungerter Yucca-Palme auf dem Fensterbrett geht. Mit Blick auf dieses Kummergewächs fragt man sich unwillkürlich, warum blühen hier keine bunten Tulpen, Alia und Schachblumen, keine Ahornstäbe, keine Süß- und Sauergrasgewächse und Milchsterne. Doch sobald der Biodiversitätsforscher auf sein Forschungsthema zu sprechen kommt, liegt die Antwort auf der Hand. Denn Melis Pertl interessiert sich nicht nur für das, was er sieht, sondern auch für das, was er nicht sieht. Was möglicherweise, was vielleicht wachsen könnte. Was in Wirklichkeit aber nicht vorhanden ist, weil es ausgerottet, ausgewandert, verdrängt ist oder schlicht, weil es nur ein paar Meter neben einem Areal wächst, in dem seine Studenten und Doktoranden die Organismen katalogisieren.
We can collect much co-occurrences. We know which species.
Wir haben verschiedene Arten gesammelt, von denen einige häufig zusammen vorkommen. Wenn wir von denen jetzt nur die einen beobachten, aber nicht deren Freunde, dann können wir die Wahrscheinlichkeit berechnen, mit der sie vorkommen müssten. Ist diese Wahrscheinlichkeit hoch genug, können wir sagen, diese Arten sind Bestandteil einer dunklen Biodiversität.
Dieses Nicht-Auffinden von Pflanzen und Tieren, so der Forscher, diese unsichtbare, nicht vorhandene oder wie Melis Pertl es nennt, dunkle Biodiversität sagt auch etwas über ein Biotop aus. Nämlich, wie vollständig oder wie geschädigt es ist. Ob man große oder nur kleinere Anstrengungen unternehmen müsste, um es in einen guten, naturnahen Zustand zu versetzen. Und mehr. Aus der Betrachtung dessen, was sie nicht in einem Biotop finden, könnten die Wissenschaftler eine vollkommen neue Methode für die Biodiversitätsforschung entwickeln. Ein Verfahren, das ihnen das heute Unmögliche gestattet. Sie könnten vollkommen verschiedene Biotope, wie beispielsweise eine Wüstengegend, mit einer Sumpflandschaft vergleichen und sagen, welche in einem besseren Zustand ist und welche unbedingt Hilfe braucht.
Für solche Probleme hat die Biodiversitätsforschung bis heute keine Werkzeuge entwickelt. In der Öffentlichkeit schaut man oft auf den Artenreichtum einer Region und schließt, je artenreicher, desto wertvoller. Doch Melis Pertls Untersuchungsgebiet beispielsweise, der Wald bei Elva-Viti-Palu, kann einen ähnlichen Artenreichtum aufweisen wie ein wahlloses, brachliegendes und zugekrautetes Baugrundstück in der Innenstadt einer beliebigen Metropole. Letzteres allerdings mit ökologisch deutlich weniger wertvollen Arten.
Ring, Färber und Kratzdisteln, Hunds, Binsen und stumpfblütige Quecken, der stumpfblättrige Ampfer, auch genannt Blacke, Strupp, Strupf, Stripp oder Schorflattich.
Schaut man auf die Organismen, die in einem Biotop nicht auftauchen, dort aber sein müssten, lässt sich daraus der ökologische Wert eines Biotops berechnen, sagt Melis Pertl.
If you know how much
Wenn man weiß, wie viel da ist und wie viel nicht da ist, dann weiß man, wie reich ein Ökosystem ist, relativ gesehen. Dann kann man sehr viel bessere Vergleiche ziehen. Man kann beispielsweise artenreiche Ökosysteme mit artenarmen vergleichen.
Das Vergleichsverfahren nach Melis Pertl. Suche ein Biotop auf und liste alle vorhandenen Arten auf. Vergleiche sie mit der Liste aller Arten, die man dort erwarten könnte, die aber, Stichwort dunkle Biodiversität, nicht vorhanden sind. Die also mit gewisser Wahrscheinlichkeit fehlen. Dann kann man kalkulieren, etwa wie viel von dem, was da sein müsste, ist tatsächlich vorhanden. Je vollständiger ein Biotop, desto besser. Je unvollständiger, desto schlimmer.
Wir machten beispielsweise einige Studien, in der wir die Biodiversität über ganz Europa aufgenommen haben. Oben in Nordfinnland beispielsweise erwartet man kaum viele verschiedene Arten, weil dort die Lebensbedingungen wirklich hart sind. An der Mittelmeerküste erwartet man sehr viel mehr Arten, aber das Verhältnis von vorhandener Biodiversität zu nicht vorhandener, möglicher, also zur dunklen Biodiversität, lässt sich vergleichen.
Melis Pertl geht sogar so weit zu behaupten, dass er mit seiner Methode die ökologische Bedeutung einzelner Arten bestimmen kann.
Man kann verschiedene Arten vergleichen. Es gibt beispielsweise 1500 Gefäßpflanzen und Farne in Estland, aber nur 500 Moosarten. In absoluten Zahlen sind sie also ziemlich unterschiedlich. Wenn man sie aber in Prozenten schaut, wie viele vorhanden sind und wie viele nicht, wir haben aktuell einen Vollständigkeitsindex der Arten vorgeschlagen, dann kann man viel mehr vergleichen.
Bislang richtet sich der Fokus häufig auf Arten mit positivem Image. Häufig auf Bäume wie beispielsweise Eiche, Buche und Kastanie. Bei Tieren oft auf Wolf, Bär und Wildkatze. Seit Jahren schon bemühen sich Wissenschaftler des Bundes für Umwelt und Naturschutz, kurz BUND genannt, in einem groß angelegten Projekt, den Wildkatzen im Naturpark Hainich in Thüringen mehr Platz zu verschaffen.
Potsdam, 7 Uhr morgens. Noch müde hat eine Gruppe Wissenschaftler einen Reisebus zum Nationalpark Hainich bestiegen. Das Zuhause von etwa 50 Wildkatzen. Die Forscher interessieren sich für die Frage, ob die Wildkatzen einen nur 50 Meter breiten Waldkorridor annehmen, den Ökologen zum 20 Kilometer entfernten Thüringer Wald gelegt haben. Wenn ja, würde eine neue Phase im Naturschutz beginnen. Nicht nur die Vernetzung der knapp 8500 Naturschutzgebiete Deutschlands, sondern auch die Verknüpfung über die Grenzen einzelner Staaten der Europäischen Union hinweg. Beispielsweise mit den 946 österreichischen Gebieten verschiedener Schutzkategorie, die immerhin knapp ein Viertel des Landes ausmachen. In Europa kommen lediglich zwei Katzenarten vor, der Luchs und die Wildkatze. Während man den Luchs leicht an seinen Pinselohren erkennt, kann man die Wildkatze schnell mit der Hauskatze verwechseln. Sie ist aber biologisch betrachtet eine eigene Art. Die Wildkatzen im Nationalpark Hainich, dem größten Waldgebiet Deutschlands, leiden unter Überbevölkerung. Diese Tiere hassen Freiland. Sie bewegen sich nur unter Bäumen. Man will ihnen eine goldene Brücke in die Fremde bauen, einen Baumkorridor in den benachbarten Thüringer Wald. 20.000 Bäumchen wurden gepflanzt. Mit Duftfallen prüften die Forscher, ob die Wildkatzen in den Korridor hineinwanderten. Das Ergebnis beschreibt Marc Hörstermann, der beim BUND das Projekt Rettungsnetz Wildkatze leitet.
Die erste große Lücke zwischen dem Hainich und den Hörselbergen, die ist jetzt geschlossen worden. Wir haben jetzt auch beobachtet, dass die ersten Wildkatzen durch diesen neu angelegten Korridorstreifen hindurchgehen, nicht weil die Bäume schon so hoch gewachsen wären, sondern weil doch jetzt nicht mehr gewirtschaftet wird auf dieser Korridorfläche und eben das Gras und einige Büsche dadurch schon sehr hoch wachsen und den Wildkatzen einen gewissen Schutz offenbar schon bieten.
Ob das Projekt tatsächlich ein Erfolg ist, messen die Forscher daran, ob die Wildkatzen die Korridore tatsächlich benutzen. Aber nicht daran, wie ökologisch bedeutsam die Art ist. Oder wie vollständig die jeweiligen Naturschutzgebiete mit und ohne Wildkatzen sind. Geschweige denn, dass sie fragen, hätte man die Anstrengungen lieber auf andere, weniger spektakuläre Tiere und Pflanzen konzentrieren sollen.
Die dunkle Biodiversität, also die Betrachtung der biologischen Arten, die in einem Naturschutzgebiet sein sollten, aber tatsächlich nicht aufzufinden sind, könnte Antworten geben. Und so die Biodiversitätsforschung revolutionieren. Was Forscher bis heute nur beschreiben:
Wie viele Wildkatzen gibt es wo genau im Thüringer Naturpark Hainich? Wie viele und welche anderen Tiere und Pflanzen leben dort?
Worüber Forscher heute lange Texte verfassen:
Die Bedrohung der Artenvielfalt, die Ausbreitung gebietsfremder, invasiver Organismen, die Renaturierung ehemaliger Wirtschaftsflächen.
Und wovon heute niemand sagen kann, wie schlimm, wie gut oder auch nur, wie natürlich ist denn ein aktueller Zustand überhaupt, könnten Biodiversitätsforscher künftig messen und berechnen. Vielleicht sogar vergleichen, bewerten, beurteilen, objektiv.
Stieleiche, Rotbuche, Weißtanne, Douglasie, Eberesche, Fichte, Lärche, Edel- und Rosskastanie.
Biodiversitätsforschung ist eine angewandte Wissenschaft. Ihre Beschreibungen und Auflistungen dienen beispielsweise Politik und Umweltschutz als Hilfsmittel, die biologische Vielfalt der Natur zu erhalten und Maßstäbe zu entwickeln, wie man in die Natur eingreifen darf. Wird man künftig Biotope berechnen können, heißt das nichts anderes, als dass man die Natur kalkuliert, bemisst und letztlich mathematische Maßstäbe dafür entwickelt, wann ein Stück Natur vollständig ist und wann geschädigt. Lässt sich die Natur derart von Wildwuchs beschneiden, auf ein einziges Maß bringen, standardisieren, normieren? Was ist das überhaupt, Natur? Die Vorstellungen gehen auseinander. Sollte man den Menschen mit dazuzählen, ein, was oft betont wird, Säugetier wie alle anderen? Sind also die Versuche des Säugetiers Mensch, sich beispielsweise ein eigenes, artgerechtes Habitat zu schaffen, als natürlich zu betrachten?
Megacities mit Hochhäusern, Autobahnen, Flughäfen, Bergwerke, Kraftwerke, Starkstromleitungen, Abfall wie Giftmüll, Plastiktüten und Computerschrott. Ist es natürlich, weil der Mensch sich kaum vom Schimpansen unterscheidet? Oder ist Natur etwas anderes? Beispielsweise der Fuchs, der sich zwischen städtischen Müllhaufen herumdrückt. Die Schnecken, die den Salat wegfressen. Das Wildschwein, das einem den Garten versaut. Der Makroökologe Ingolf Kühn vom Umweltforschungszentrum in Halle sollte es wissen.
Natur ist tatsächlich ohne Mensch. Die Frage ist, wollen wir Natur haben? Es ist auch vollkommen unsinnig, sich jetzt zu überlegen, schafft es der Mensch überhaupt, würden wir überhaupt wieder eine Naturlandschaft hinbekommen? Was nicht heißt, dass wir Bereiche haben, die sehr nah an Naturlandschaften da sind. Aber auch da gibt es Siedlungen, sodass wir im Augenblick in den wenigsten Bereichen der Welt überhaupt noch echte Naturlandschaft haben.
Die Biodiversitätsforschung erforscht die Vielfalt und die Zusammenhänge in der Natur. Was die Forscher dabei als Natur bezeichnen, ist die Idealvorstellung einer vom Menschen unberührten Natur. Etwas, das man kaum findet in der Welt. In Deutschland gibt es zwar einige kleine Gebiete, in die Menschen nicht hinein dürfen. Beispielsweise ins Kerngebiet des Biosphärenreservats Schorfheide-Kurin bei Berlin. Ein kleines Fleckchen naturbelassener Grund. Zu klein für die großen Tiere, die hier auch leben könnten. Theoretisch. Wolf, Bär, ein paar Meerhirsche und Rehe. Müsste man, wie im Naturpark Hainich verfolgt, nur die Fläche vergrößern, dass alle Tiere in unberührter Natur leben können?
Der Fahrer hatte ein Gewehr hinterm Sitz verstaut, bevor er sich hinters Lenkrad eines Pritschenlasters klemmte. Auf die Ladefläche hatte man Bänke montiert, auf denen die Besucher sich drängelten. Die Tour führte durch die Abenddämmerung des Krüger Nationalparks auf der Suche nach den Big Five. Afrikanischer Büffel, Rhinoceros, Löwe, Leopard und Elefant. Nach einer Weile hat die Besuchergruppe Hyänen entdeckt, Springböcke, Giraffen, afrikanische Büffel und sogar einen Löwen. Dann Elefanten.
Posiert er auch noch. Schön posieren für die Fotoapparate.
Man selbst, auf dem Pritschenwagen mit den Kameras hantierend, genießt das Naturschauspiel. Aber selbst wenn ihr mit 20.000 Quadratkilometern eine Fläche so groß wie Israel oder Serbien zur Verfügung steht, überlässt man die Natur nicht sich selbst. Die Parkverwaltung führt Regie. Denn die Elefanten sind drauf und dran, den Park zu überbevölkern, zu überweiden und so große Schäden an der Fauna anzurichten. Dieser eigentlich natürlichen Entwicklung muss man das Wasser abgraben, erklärt der Biologe Lawrence Krüger von der University of Cape Town.
Der größte Teil des Parks ist in Ordnung. Aber es gibt einige Stellen, wo wir die Elefantenpopulation aktiv steuern müssen. Und dort ist es wahrscheinlich sinnvoll, alle Wasserstellen zu schließen, vielleicht ein paar Ausschlussflächen herzustellen, indem man Zäune aufbaut. Keine großen Bereiche, vielleicht 5 bis 10 Quadratkilometer mit einem sehr robusten Zaun umstellen und das System genesen lassen. Ein Zaun, der nur Elefanten ausschließt. So it's a fence that just
excludes elephants. Wie im Krüger Nationalpark wird Natur oft gestaltet, konstruiert, aktiv. In einer Weise, wie sie vielleicht wäre, wenn Menschen nicht eingreifen würden. Das ist zwar unlogisch, aber wirksam. In Biosphärenreservaten wie dem Wienerwald in Österreich oder dem Elva Vitipalu bei Tartu in Estland hat man die wirtschaftliche Nutzung gestoppt. Trotzdem hat die Verwaltung Wege angelegt und Wanderwegmarkierungen angebracht, Schutzhütten, Infotafeln und Papierkörbe aufgestellt und die Landschaftspflege so weit eingestellt, dass beispielsweise umgestürzte Bäume liegen bleiben und wucherndes Unterholz nicht mehr gelichtet wird. Kurz, die Gebiete als naturnahe Naherholungsziele hergerichtet. Solche Areale täuschen eine Kooperation zwischen Mensch und Natur vor. Eine Kooperation, die es so nicht gibt. Was jeder weiß, der schon einmal nach einer Fliege geschlagen hat, nach einer Mücke, der einmal wegen Silberfischen, Küchenschaben oder Ratten den Kammerjäger rief. Menschen erlauben bestimmte Formen der Natur.
Hirsch, Reh, Wolf, Fuchs, Hase, Buche, Eiche, Moose, ach egal.
In umgrenzten Arealen.
Nationalpark, Biosphärenreservat, Naturschutzgebiet, Stadtpark.
Zu vorgegebenen Zeiten.
Good noise, eh? He's got an injury. Beispiel: der Tokai Forest südwestlich von Kapstadt. In der Abenddämmerung stapft eine Gruppe Gleichgesinnter dem Verhaltensforscher Justin Orion von der University of Cape Town hinterher. Er hatte erzählt, dass früher die Paviane auf der Suche nach Nahrung den Hügel hinabkamen, sich Kinder picknickender Familien griffen und sie schüttelten wie Babyrasseln. Wenn die Eltern den kleinen Schreien zu Hilfe rasten, räumten andere Tiere des Trupps den Picknicktisch leer. Grillfleisch, Salat, Schokolade, Energieriegel, alles weg. Deshalb hat die Parkverwaltung eine Postenkette aufgestellt. Bis Schlag 18 Uhr würde sie die Tiere mit solchen Gummigeschossen wieder zurücktreiben, mit denen Regierungen ansonsten auf Demonstranten schießen lassen. Heute steigen die Paviane nur noch abends ins Tal hinab, wenn die Männer in roten Warnwesten, die die Büchsen für die Gummigeschosse geschultert haben, Feierabend machen. So wie jetzt. Den Posten folgt ein Trupp fellüberzogener, bellender Muskelpakete, gegen die ein durchtrainierter Kampfhund wie ein Wackeldackel wirkt. Wenn jetzt die Tiere, und wieder riss eines sein Maul auf und drohte mit dem gewaltigen Gebiss, auf einen losgingen. Man ist doch Naturschützer. Man ist dagegen, dass auf die Tiere mit Gummigeschossen gefeuert wird. Im Prinzip. Aber in der Gefahr sind die Paviane nicht mehr Natur, sondern sie sind roh und gefährlich.
Für Menschen gibt es nur ein Argument, die Natur zu schützen. Ohne sie würde man die eigenen Lebensgrundlagen zerstören. Deshalb ist Biodiversitätsforschung wichtig. Darin liegt auch die Bedeutung des Forschungsansatzes der dunklen Biodiversität. Melis Pertl hatte ihn vor Jahrzehnten entwickelt. Jetzt stehen auf den Publikationen Co-Autoren, unter anderem aus Großbritannien, Deutschland und Schweden. Trotzdem ist fraglich, ob sich dieser Ansatz auch weltweit, also auch bei Forschern aus den USA, durchsetzt. Dennoch sind einige grundlegende Fragen ungeklärt. Etwa, wie wollen die Forscher sagen, welche Organismen in einem Biotop fehlen? Welche Arten sind auf natürlichem Weg zugewandert? Welche sind zu viel, weil vom Menschen eingebracht?
Beifußblättrige Ambrosie, Riesenbärenklau, drüsiges Springkraut, japanischer Knöterich, Sachalin-Staudenknöterich, Robinie, Scheinakazie, Götterbaum, Schmetterlingsstrauch, große und kanadische Goldrute.
Das Problem, die Forscher wissen nicht, was eine unberührte Natur ist. Deshalb können sie auch nicht sagen, welche Veränderungen eines Biotops natürlich sind, welche von Menschen verursacht. Woher haben sie die Daten, mit denen sie arbeiten?
Zum einen aus international erstellten Datenbanken. Melis Pertl hat eine aufgerufen, die das Vorkommen verschiedener Arten in über 600 Untersuchungsgebieten in Schweden beschreibt. Laut dieser Datenbank kommen Bäume wie Linde, Ahorn und Eiche nicht nördlich vom 63. Breitengrad vor. Doch solche Informationen allein genügen dem Forscher nicht. Er braucht Feldforschung. Zwar nicht im nördlichen Skandinavien, aber vor Ort. Deshalb ist er jetzt in sein eigentliches Untersuchungsgebiet gefahren.
I have all my study sites in GPS, so just making sure that we can reach it really.
40 Kilometer südwestlich von Tartu, das Naherholungsgebiet Elva Vitipalu, ein Laubwald, seit über 100 Jahren nicht mehr bewirtschaftet. Weiße Stäbe markieren kleine Quadrate, jedes vielleicht 10 Quadratmeter. Drumherum haben Mitarbeiter größere Vierecke abgesteckt, etwa 100 Quadratmeter. Studenten und Doktoranden haben hier kleine Pflanzen inventarisiert, Farne, Moose, kleine Gefäßpflanzen. Pflanzen, die sie nicht in den kleinen Feldern gefunden haben, die sie also der dunklen, der unsichtbaren Biodiversität zuordnen mussten, hatten die Studenten dann in den größeren Vierecken gesucht und zumeist gefunden. Deshalb, sagt Melis Pertl, kann man diesen Wald beispielsweise als Referenz für andere Laubwälder nehmen. Was seine Studenten hier finden, muss auch in anderen, vergleichbaren Wäldern wachsen. Nicht weniger, nicht mehr.
Das ist wie ein natürlicher Wald hier. Also ist es unsere Referenz. Wir wollen mehr naturnahen Wald haben und wir wollen das natürliche Potenzial der Arten der Wälder schätzen, die wir bewirtschaften und die wir ruhen lassen, um mehr naturnahen Wald zu erhalten und um so etwas wie hier zu entwickeln. Wenn man nun weiß, wie viele biologische Arten unter natürlichen Bedingungen vorkommen, dann haben wir das als Referenz und die können wir nutzen.
Obwohl gut inventarisiert, ist heute noch unklar, welche Pflanzen die Forscher tatsächlich in einem Laubwald erwarten dürfen. Allein in Deutschlands Wäldern gibt es etwa 1200 verschiedene Farn- und Blütenpflanzen, 670 Moose und 1000 Flechten. Genau weiß das niemand.
Wurm, Königs, Regenbogen- und Hirschzungenfarn, Vogelfuß, schwarzwerdender, bleicher, weißer, rasiger Klee, Brunnenleber, Kegelkopf, Goldhaar und weiches Kammmoos.
Welche Pflanzen hoffen die Forscher im Sumpfland zu finden?
Pfeifengras, Mehlprimel, Schwalbenwurzenzian, weißer Germer, Sumpfschafgarbe, Färberscharte.
Und wie wahrscheinlich ist es, dass sich alle Forscher weltweit auf das Naherholungsgebiet Elva Vitipalu in Estland als Standard für Laubwälder einigen können? Ob sich die dunkle Biodiversität als Forschungsmethode endgültig durchsetzen wird? Die Biodiversitätsforscher werden noch lange diskutieren. Das wird deutlich, als man von Tartu nach Halle reist, um den Biodiversitätsforscher Ingolf Kühn vom größten deutschen Forschungsinstitut in Sachen Biodiversität, dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle, nach seiner Meinung zu fragen.
Auf dem Weg dorthin stehen Bäume Spalier, Laubbäume, gerade und hochgewachsen. Dann, in Ingolf Kühns Besucherstuhl sitzend, will man natürlich wissen, was er von der Idee der dunklen Biodiversität hält. Von der Idee, mit dem Unsichtbaren in der Biodiversität zu kalkulieren. Konkret, was dem Biodiversitätsforscher denn in seiner Blutbuchenkompanie vor dem Parkplatz fehlt.
Oh, das ist eine gute Frage. Ich habe tatsächlich mir im Augenblick noch nicht Gedanken darum gemacht, was wir jetzt gerade hier nicht haben. Das habe ich kalt erwischt.
Dann aber wird der Forscher konkreter mit seiner Kritik. Natur lasse sich nicht einfach normieren, auf Maß bringen. Sie sei ein Prozess in permanenter Veränderung. Während der letzten Eiszeit haben sich beispielsweise bestimmte Arten der Eiche über die Alpen zurückgezogen. Jetzt haben die Pflanzen Probleme, zurückzukehren. Ihre Samen sind zu schwer, als dass Tiere sie über die Bergpässe transportieren. Wo soll man also den Schnitt setzen? Was genau soll man messen?
Wie groß setzt man zum Beispiel den räumlichen Bezugsraum an? Können alle Arten, die in Deutschland prinzipiell vorkommen, hier vorkommen? Dann ist die andere Frage auch, das ist ein zeitlicher Bezugsrahmen. Sind nur die Arten, die innerhalb der letzten 30 Jahre oder sind die Arten, die innerhalb der letzten 500 Jahre hier vorgekommen sind, diejenigen, die zum potenziellen Artenpool gehören?
Vielleicht gelingt es der Forschergemeinde, sich auf Standards einer unberührten Natur zu einigen. Dass die Biodiversitätsforscher verbindlich übereinkommen, was sie von der Natur erwarten und was nicht. Dann, und nur dann, wird der Forschungsansatz der dunklen Biodiversität in eine Theorie hineinwachsen, die sich tatsächlich anwenden lässt. Bis dahin ist es ein Gedankenspiel. Ein spannendes.
Beifußblättrige Ambrosie, Riesenbärenklau, drüsiges Springkraut, japanischer Knöterich, Sachalin-Staudenknöterich, Robinie, Scheinakazie, Götterbaum, Schmetterlingsstrauch, große und kanarische Goldfische.